Also wir wollen uns weiter beschäftigen mit dem Thema, prüft alles und das Gute behaltet. Prüft Prophetie und das Gute behaltet. Wenn wir uns das mal angucken im Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 5. Ich lese euch den Vers nochmal vor, oder den Kontext. Betet unablässig, betet ohne Unterlass. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also, prüft alles, das Gute haltet fest, steht in diesem gesamten Kontext, Gebet, Heiliger Geist und so weiter. Und es fängt eben an, dieser Satz, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Also Prophetie verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und was sind unsere Prüfkriterien? Das erste ist natürlich das Wort Gottes, was ich gestern gesagt habe. Wenn ihr in die Endzeit wegen Jesu schaut, dann warnt er vor allem vor Verführung. Also die Jünger fragen ihn, wenn er das in Matthäus 24 anschaut, was sind die Zeichen deiner Ankunft und wann wird das alles geschehen und so weiter. Und Matthäus 24, 3 sage, und wann wird das alles sein, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Also bevor er irgendwas anderes sagt, sagt er, sieht zu, dass euch niemand verführt. Also, das heißt, wenn ich das mal auslege, bei dieser Frage ist ganz leicht Verführung mitgeliefert. Ja? Wenn ich frage, was ist das Zeichen deiner Ankunft und Vollendung des Zeitalters? Das Erste, was ich dann hören muss, wenn ich diese Frage stelle, ist, dass Jesus sagt, da musst du jetzt echt aufpassen bei diesem Thema. Weil da ist ein großes Potenzial von Verführung. Das ist jetzt mal weiter übersetzt. Ja. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Dieses Ich bin der Christus kann man zweierlei hören. Und zwar in der offensichtlichen Art und Weise, dass jemand sagt, tatsächlich, ich bin der Christus. Und solche gibt es ja auch tatsächlich, die das tun, ja. Die sagen, ich bin der Messias. So ist es erstmal in jüdischen Ohren. Ja. Gab es nach Jesus noch einige. Und ich bin der Christus, bin der wiedergekommene Christus, bin der inkarnierte Christus. Helmut Bauer, Wort und Geist, behauptet das von sich. Ja, ich bin der inkarnierte, der wiedergekommene Christus. Eieiei, sagt er wirklich. Wort und Geist, dachte ich noch was, ist schon nicht mehr Mode, aber es gibt es noch. Und sie werden viele verführen. Also das ist mal die Seite, es werden Leute kommen und noch mehr kommen, die tatsächlich sagen, ich bin Jesus, ich bin Christus, ich bin das. Ja? Aber man kann es auch so hören, dass Jesus sagt, ja, die werden schon sagen, dass ich der Christus bin, aber sie werden trotzdem viele verführen. Also irgendwie bekennen sie sich trotzdem zu Christus. Also sie werden sagen, ich bin der Christus, aber, oder, und sie werden viele verführen. Also das heißt, dann, wenn man das so hört oder so übersetzt und so versteht, dann heißt es, die kommen aus dem christlichen Lager. Und diese Warnung wiederholt er noch ein paar Mal. Ja. Er warnt dann kurze Zeit später in Vers 11 von falschen Propheten. Vor falschen Propheten. Und er sagt, und viele falsche Propheten, also nicht hier und da mal, gibt es da mal irgendwie, wenn ihr ganz genau hinguckt, auch einen falschen Propheten, sondern er sagt, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Das sagt er seinen Jüngern. Ja, das sagt er nicht, naja, das geht euch alles nichts an, das ist ernsthaft alles kein Problem für euch. Sondern er sagt es, das ist so. Er warnt vor Verführung und er warnt seine Jünger, seine Kinder vor Verführung. Es gibt manchmal die Einstellung, dass Leute sagen, naja, das ist Verführung, das geht uns nicht an, falsche Propheten ist für uns kein Thema und so weiter. Ja? Aber Jesus macht sie tatsächlich zum Thema. Und das ist auch noch nicht alles, was er sagt. In Vers 24 legt er nochmal einen drauf. Denn es werden falsche Christus, falsche Messias sein, falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Also, Jesus sagt nicht, die werden irgendein Fake euch vormachen. Ja? Wahrscheinlich ist es das, aber das sagt er hier nicht. Er sagt große Zeichen und Wunder, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das heißt, die Power von Verführung ist so stark, dass wenn es möglich wäre, würden wir alle verführt. Ist aber nicht so, preis dem Herrn, weil wir sind auserwählt. Halleluja. Das ist ein extra Thema, wo ich auch gerne drüber reden würde, weil es wird kaum gepredigt da. Aber Jesus sagt das hier. Er warnt dreimal vor diesen falschen Propheten und er warnt vor Verführung. So, was machen wir jetzt? Setzen wir uns wie das Kaninchen vor der Schlange und denken, was machen wir da bloß mit diesem? Sagen wir, ach, das geht uns nichts an. Oder sagen wir, naja, das kann mich sowieso nicht treffen. Oder was machen wir? Und ich glaube, die richtige Haltung ist zu sagen, Herr, gib uns Unterscheidung. Lass uns lernen, das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Weil Jesus sagt nicht, das Problem ist, dass Propheten kommen werden. Wenn Prophetie an sich ein Problem wäre, dann würde er sagen, da kommen Propheten, das ist das riesige Problem. Das sagt er aber nicht. Das Wort falscher Prophet impliziert, es gibt auch richtige. Ja? Die Frage ist, in welchem Verhältnis steht die Anzahl? Ja? Und ich würde mal vermuten, weil Jesus von den vielen hier redet, dass es wesentlich weniger echte Propheten gibt als falsche. Das ist auch das, was wir im Alten Testament sehen. Ja? Micha steht 400 falschen Propheten gegenüber. Ich meine, es waren 400. Ja? Er ist der einzige Richtige und 400 falsche. Vielleicht ist so das ungefähr das Verhältnis, das wir erwarten können. Und wenn das alles so ganz easy zu sehen wäre, naja, da müsste man da eigentlich dreimal davor warnen. Ja? Und also, ich denke, dass die Warnung auf mehreren Ebenen für uns wichtig ist. Das hat was zu tun mit unserer Einstellung dieser ganzen Sache gegenüber. Und es hat was mit unserer Verführbarkeit zu tun. Ja? Ich habe euch das erzählt mit den Menschen, die da die Sodas kaufen von diesem falschen Propheten und erwarten, geheilt zu werden. Ich habe dann so lapidar an meinen Freund geschrieben, weil die Leute haben ihr Gehirn und ihre Bibel daheim gelassen. Ja, und dann sagt er, ja, das Problem ist noch ein anderes. Sie wollen schnelle Lösungen.
Ja, genau.
Ja. Und das hat dann was mit Verführbarkeit zu tun. Du denkst nicht nach, du lässt dein Wort, lässt das Wort Gottes zu Hause, vielleicht haben sie auch keins, um das Wort zu geben, ja. Vielleicht haben sie keine Bibel. Aber die haben auch keine und können sich ein Soda kaufen, ja, für überteuerten Preis. Also sie haben ihren gesunden Menschenverstand daheim gelassen, um das anzuschauen. Sie gucken nicht ins Wort Gottes und sie wollen eine schnelle Lösung. Und dann hören sie lieber auf so einen angeblichen Mann Gottes, der ihnen irgendwas Schnelles verspricht. Und vermutlich ist da was drin, auch für uns. Also es hat was zu tun mit unserer Verführbarkeit. Wenn wir schnelle Antworten wollen oder bestimmte Dinge gerne sehen wollen. Ja. Und wie unterscheiden wir jetzt falsche Propheten? Das ist der große Punkt. Ja. Wie sehen wir echte Propheten und wie sehen wir falsche Propheten? Und wichtig ist, ich glaube, man muss sich diesem Thema Prophetie erstmal angstfrei nähern, ja, weil sonst, also ich sag mal so, man muss es angstfrei im Sandkasten üben. Ja, um so die Grundzüge von dem Ganzen mal zu spüren. Ja, und auch selber sich ausstrecken danach, auf Gott zu hören, Gottes Stimme zu hören, prophetisch zu reden, weil das ist uns als Christen in die geistliche Wiege gelegt. Das muss man so sagen, ja. Paulus sagt, ihr könnt alle prophetisch reden und das fordert uns sogar auf dazu, eifert um geistliche Gaben. Also er sagt nicht, oh, lass bloß die Finger davon, es gibt nur Probleme in der Gemeinde und so. Prophetie, ja, haben schon so viele komische Leute gehabt und so viel falsche Erfahrungen gehabt. Das haben die auch, ja. Also nicht, dass Paulus das nicht hätte. Aber er sagt trotzdem, ich will, dass ihr nach geistlichen Gaben eifert. Und die Lösung ist, mit falscher Prophetie umzugehen, ist nicht zu sagen, ja, da bürgen wir lieber gleich alles ab. Ja? Ich glaube sogar, dass das uns empfänglich macht. Oder, was heißt vulnerable auf Deutsch? Verwundbar macht für Falsches am Ende des Tages. Ja? Ich vermute, dass es so ist. Das sehe ich manchmal auch bei Leuten, bei Christen, die Wunder ablehnen, ja, dass die sich dann öffnen für komische Dinge wie Homöopathie und Pendeln und bla bla bla. Das gibt es in frommen Kreisen, ja. Da kommt dann der Feind hinten rein durch solche Dinge, weil man keine Unterscheidung hat und das Echte mit dem Falschen ausschüttet. Also das wollte ich nur sagen. Grundsätzlich ist nicht die Lösung zu sagen, wir sagen nein, keine Prophetie. Damit lösen wir das Problem nicht. Und das ist auch nicht die Antwort des Neuen Testaments. Die Antwort ist, wir müssen aufwachsen zu mehr Reife. Ja. Natürlich fangen wir irgendwo an und ich denke, dieses prophetische Reden auch miteinander und füreinander beten und aufeinander, miteinander auf den Heiligen Geist hören, macht uns sensibel dafür, wie funktioniert das? Wie ist das Hören auf Gott? Das ist wichtig, dass wir das tun und auch üben und auch aussortieren und auch ehrlich da miteinander sind und sagen, das ist nichts, ja, das spricht mich nicht an und keine Ahnung, diese Lernprozesse, das können wir jetzt heute nicht alles machen. Aber, also dafür breche ich eine ganz starke Lanze. Das Volk Gottes muss sich aufmachen, prophetisch zu reden und darin zu wachsen. Aber lasst uns aufwachsen zu was anderem. Und auch zu verstehen, was ist Prophetie, was ist ein Prophet, was zeichnet ein Prophet im Alten Testament. Da müssen wir hinschauen, ja, da müssen wir hinschauen auf alttestamentliche Propheten. Was zeichnet die aus? Eins habe ich gestern schon gesagt, sie stehen vor Gott. Sie kommen aus der Gegenwart Gottes und sie stehen vor Gott. Und da muss man auch gar nicht viel Worte machen, das war klar. Die kommen aus Gottes Gegenwart. Und die haben auch normalerweise nicht einen Schwall von Worten, sondern sie reden selten. Also von Elia ist eigentlich kaum was überliefert, was er denn sagt. Kennt ihr noch was? Prophetien von Elia, das ist einer der größten, das ist der Prophet. Der Musterprophet. Im Alten Testament, was hat er alles gesagt? Er war einer. Seine Identität war, ich bin Prophet. Warum? Er stand vor Gott. Und als es dran war, hat er ein Wort gesagt. Und als es wieder dran war, hat er das Volk Gottes in Buße geführt, zurück zu Gott. Das zeichnet Propheten den Geist des Elias aus, der dann auf Johannes dem Täufer ist. Von Johannes dem Täufer ist auch nicht viel überliefert. Ein entscheidendes Wort ist von ihm überliefert. Das ist das Lamm Gottes. Okay, also ich nähere mich dem Thema, das ist, was, wie unterscheidet man echte falsche Propheten? Das kann, will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich möchte auch noch was anderes kommen, was noch wichtiger darunter liegt. Also, ihr versteht, ich bin absolut für Prophetie. Ich bin schon immer. Ich will echtes Prophetisches sehen. Und deswegen regen mich die falschen Propheten so auf. Deshalb regen mich auch die nicht, die, nicht unbedingt nur die falschen, sondern die, ach, diese. Nein, wie soll ich sagen?
Knapp daneben.
Nein, diese.
Gerne groß.
Oder sagen wir mal so, dies, wo ich merke, da ist so viel Unreife dabei, in dem Sinn, dass man auf Versprechen hört und Versprechen reinfällt, wo ich mich frage, was ist jetzt wirklich dahinter? Was ist bei dem Mann dahinter oder bei der Frau? Sagt er morgen dasselbe oder produziert er jedes Jahr ein neues Wort? Ja, das war eine Zeit lang, war es Mode. Jedes Jahr hast du gehört von irgendwelchen Propheten, dies ist das Jahr des Durchbruchs. Mhm. Ja. Übrigens auch von ganz bekannten Propheten war das in 2020, Anfang 2020. Dies ist das Jahr des Durchbruchs. Bekannt. Dann kam der Lockdown. Ich habe nicht mitgekriegt, dass sie sich öffentlich entschuldigt haben. Aber und diese Sachen, die machen mich echt traurig. Die machen mich auch deswegen traurig, weil ich dann merke, das Volk Gottes hört auf sowas oder hypt es oder. Aber wo sind diese echten, wo man merkt, man, da ist jetzt eine Qualität da drin, da ist jetzt was von Gott, mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Und da ist auch sowas drin, wo ich sage, das lässt mich erstmal ein bisschen sprachlos zurück, in dem Sinn, das sagt nicht nur, du bist toll und du bist super und es wird alles toll, du kriegst ein Privatjet, sondern, und es kommt Erweckung sowieso, ja, sondern die Frage ist dann auch, wo ruft dieser Prophet dann zu Gott zurück, wo spürst du auch Gottes Anspruch, nicht nur seinen Zuspruch, aber seinen nicht unerbittlichen, seinen unverhandelbaren Anspruch an uns, der uns ganz als ganze Menschen fordert. Ja? Nicht mit eigener Kraft, aber schon mit Furcht und Zittern und ganzer Hingabe. Ja? Und das sehe ich oft, dass das die Propheten auszeichnet. Da kommt ein Anspruch Gottes raus, wo es nicht nur darum geht, ich werde besser, schöner, freier, heiler, gesund, stark und frei, sondern nee, es geht um Gottes Pläne, Gottes Ehre, Gottes, ja, um Gott. Und ich denke, ein anderes Prüfkriterium, dafür möchte ich noch kurz eine Lanze brechen. Ein anderes Prüfkriterium für uns ist die Frage, was ist das Evangelium? Und ich möchte euch das einfach mal fragen, was ist das Evangelium, wenn ihr das in einem Satz zusammenfassen müsst? Weil das ist die schlechthinige Richtschnur, mit dem Wort Gottes zusammen, ist die Frage, ja, was ist denn eigentlich das Evangelium? In dem Wort Evangelium konzentriert sich alles. Das Wort Evangelium ist sozusagen das zentrale Wort des Christentums, sage ich mal so. In diesem Wort ist alles zusammengefasst, was wir glauben und was wir verkünden. Und Jesus hat das Evangelium gebracht. Paulus verkündigt das Evangelium. Er redet von seinem Evangelium sogar, mein Evangelium. Ja. Nicht, weil es ihm gehört, sondern weil er weiß, er gehört dem Evangelium. Aber was ist das Evangelium? Was ist die zentrale Botschaft? Fass die mal in einem Satz zusammen.
Er hat mich frei gemacht.
Hat dich frei gemacht?
Dass ich die Versöhnung zwischen Gott und Mensch
durch Jesus. Versöhnung zwischen Gott und Mensch durch Jesus? Andere Vorschläge?
Das ist ein 3,16 ein. Also es sollte zur Zeit von Welten nicht, dass es ein Freund wurde da. Also Jesus Christus gestorben, begraben und auferstanden, damit ich Leben habe. Oder?
Ja.
Das wurde da.
Ja. Okay, es gibt tatsächlich eine Stelle in der Bibel, die das Evangelium in einem Satz zusammenfasst. Hast du dir das? 1. Korinther 15, wenn man da mal hingeht. 1. Korinther 15. Ich lese ab Vers 3. Oder ab Vers 1 eigentlich. Ich lese mal ab Vers 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund. Hier sagt er, ich tue euch jetzt das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Wow, was für eine wahnsinnsgewichtige Einführung für die Worte, die er jetzt sagt. Ja? Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Also, das Evangelium, ich habe es euch verkündigt, ihr habt es angenommen, ihr steht da drin, ihr werdet dadurch gerettet, aber nur dann, wenn ihr es festhaltet, so wie ich es euch gegeben habe. Es sei denn, ihr, das war alles vergeblich. So, denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe. Also er sagt, ich habe es aufbekommen. Ja? Es ist nicht meins, es ist von Gott. Ja? Doppelpunkt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Dass er Kephas erschien und dann den Zwölfen und dann noch verschiedene anderen. Aber der Kern ist damit gesagt. Ich habe euch überliefert, was euch empfangen habt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Nach den Schriften. Also verankert im Alten Testament. Und dass er begraben wurde, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist das Evangelium. Wow, das passt jetzt nicht so ganz in unser griechisches Gehirn, weil das ist History. Das sind historische Fakten. Zunächst mal. Ja, also jüdisches Denken, alttestamentliches Denken ist nur im luftleeren Raum, ist keine Philosophie oder irgendeine Wahrheit, die abgehoben ist von Geschichte, die Gott schreibt. Und hier ist es, der Christus, der Messias, die zentrale Hoffnung des Alten Testaments ist der Messias. Ja? Der ist gekommen. Also wer ist der Christus? Da müsste man jetzt erst nochmal drüber nachdenken. Natürlich kann man jedes Wort erstmal noch auflösen, was das beinhaltet. Das tut auch Gottes Wort. Wir fassen zusammen in einem Satz und da müssen wir auflösen, was bedeutet jeder Teil. Ja. Der Messias, das bedeutet der menschgewordene Gottessohn. Das wird aus vielen anderen Stellen im Gotteswort klar. Es ist kein Mensch, der das getan hat, um den es hier geht. Es geht um den gekommenen Sohn Gottes. Das haben wir gerade erst gefeiert. Und übrigens der Engel sagt zu Josef, als er ihm sagt, du sollst Maria heiraten, sagte ihm, nenne ihn Jeshua. Du sollst ihn Jesus nennen. Du sollst ihn Jeshua nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Der Name ist Programm, Retter. Das ist der Messias, der Retter. Und die Engel sagen den Hirten, euch ist heute der Retter geboren. Das ist das, worum es geht, ja. Alles andere ist drumherum. Der Engel kommt und sagt, euch ist heute der Retter geboren. Und dieser Retter heißt Retter von Sünden. Ja. Nochmal, er ist gekommen, er ist nicht geworden, er ist nicht zu Gott geworden. Das geht nicht. Und Gott im alttestamentlichen Denken gibt es überhaupt nicht. Im biblischen Denken kann man nicht Gott werden. Man kann ja als Mensch anfangen und sich dann hocharbeiten oder durch Gottes Geist so lange erfüllt werden, bis man Gott ist. Nein, entweder bist du ontologisch, also seinsmäßig von Ewigkeit her Gott, oder du wirst es nie. Wir werden auch nie Gott. Wir sind auch keine kleinen Götter. Das ist eine Irrlehre, eine große Irrlehre in unseren Tagen. Wir sind immer in Christus. Aber in Christus bedeutet, wir sind es nicht ontologisch, wir sind es in ihm. Wir sind es nicht von Ewigkeit her in uns. Wir werden von Ewigkeit das Lamm auf dem Thron sehen und wissen, deswegen sind wir hier. Ja? Also, es bleibt immer ein wesensmäßiger Unterschied zwischen uns und Jesus. Er ist Gott, wir sind es nicht, wir sind Geschöpfe. Und wir sind dann, wenn wir ihn haben, neue Schöpfung. Aber wir sind Schöpfung. Jesus ist nicht Schöpfung. Wir sind hingeschaffen durch ihn, auf ihn. Aber wir sind nicht Schöpfer. Wir sind Geschöpfer. Wir bleiben es auch.
Trotzdem dürfen wir ihn Bruder nennen.
Verrückt, oder? Ist das nicht verrückt? Ja, wir sind in ihm wiedergeboren und er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Verrückt. Ist gewaltig. Wir sind seine Kinder. Wir sind angenommen, adoptiert. Also das Wort kann man mit adoptiert übersetzen. Das ist kein schlimmes Wort. Überlegt mal, Adoption bedeutet, ich habe dieses Kind bewusst gewählt als mein Kind. Ja? Und Gott hat diese bewusste Entscheidung getroffen und hat uns angenommen als seine Kinder und hat uns in ihm angenommen. Ja? Das ist nichts Minderwertiges. Wir sind absolut in seiner Familie. Und unsere Vergangenheit wird auch mal ganz da hinten sein. Wir werden eine komplett neue Schöpfung sein, einen neuen Körper in seiner Gegenwart. Aber es wird immer durch Jesus sein. Es ist nicht von Ewigkeit her, sondern unsere Vergangenheit wurde überwunden durch das Lamm. Ja? Deswegen, es ist ein ontologischer, also ein seinsmäßiger Unterschied zwischen uns und Christus. Manchmal gibt es heute solche Lehren, die wollen das verwischen und wollen Jesus so weit darstellen, dass er gar nicht mehr ontologisch, also seinsmäßig als Gott erkennbar ist. Sondern alles ist dann durch den Heiligen Geist und dann als zweite Lehre kommt, wir können das alles genauso machen wie er. Ja, das ist aber ein Irrtum. Es ist ein Irrtum. Ich habe es auch noch nirgends gesehen. Alle, die das claimen, die zeigen auch nicht die gleichen Werke wie Jesus. Es bleibt, selbst wenn es mal so wäre, bleibt immer noch ein ontologischer Unterschied. Ja, als Jesus am Kreuz gefordert wurde, komm herab, dann glauben wir an dich. Er hätte runterkommen können. Ja, er hätte runterkommen können. Er war zu jedem Zeitpunkt Gott und die alte Kirche hat gekämpft und gestruggelt. Wie sagen wir das in Worten? Und sie haben immer versucht, das auszudrücken und es nie richtig gescheit hingekriegt. Das kann man auch nicht hinkriegen. Wie kann man das fassen in Worten, dass das Baby, was da in der Krippe liegt, der Schöpfer der Welt ist? Wie kann man das verstehen? Ja, Jesus ist ja derjenige, der alles geschaffen hat. Alles ist auf ihn hingeschaffen. Kolosserbrief, ja, hast du vor? Ja. Überleg das mal. Und wie kann man sowas sehen? Das kannst du nur sehen durch Offenbarung, durch den Heiligen Geist. Diese Offenbarung hat Gott euch geschenkt. Das kannst du nicht mit menschlichen Gedanken sehen. Kannst du nicht. Das ist der Christus. Und warum kam der überhaupt? Paulus sagt, der ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das, worum er kam. Alles andere ist auch gut. Es ist auch wichtig. Es zeigt was von Gott. Es zeigt Gottes Reich. Es zeigt Gottes Herz. Es zeigt Gottes Wesen. Alles, was Jesus getan hat. Seine Heilung, seine Befreiung, alles. Aber es ist nicht das Zentrum. Ja, ich will das alles und wir wollen das alles. Aber wir müssen sehen, es ist nicht das Zentrum. Paulus fasst nicht zusammen, ich verkündige euch, Christus ist gekommen und hat uns geheilt. Ja? Christus ist gekommen, ist für unsere Sünden gestorben. Und Jesus sagt, fasst es auch mal so zusammen. Deswegen ist der Mensch gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ist in der Schrift verankert, sagt er. Das ist kein Ding, was ich mir ausgedacht habe. Das ist angekündigt im Wort Gottes im Alten Testament. Und er ist begraben. Und das Begraben bedeutet ganz klar, das ist das Siegel, dass der Tod ein echter Tod war. Ja, wir wissen das auch. Wenn jemand gestorben ist und der ist nicht begraben, da ist immer was offen. Ja. Da fehlt noch was. Aber wenn jemand ins Grab kommt, dann weißt du, der ist wirklich tot. Das ist vorbei jetzt. Das ist ein echter Tod. Ja. Und das war bei Jesus so. Der war wirklich echt tot. Und von dort ist er auferweckt worden, am dritten Tag auch, so wie es die Schriften vorausgesagt haben. Das ist das Evangelium. Und zwar, das Evangelium verdichtet sich in dem Wort für uns. Ja. Für unsere. Das ist das, worum es geht. Das ist für uns geschehen. Es ist nicht für ihn geschehen, für sich selbst geschehen, für irgendjemand. Es ist für uns. Es wird uns, es ist anstelle, man kann auch anstelle übersetzen tatsächlich, ja. Anstelle von uns für die Sünden gestorben. Er ist an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben. Diese ganze Stellvertretung Jesu, wo er an unserer Stelle sich gestellt hat. Und unser Urteil, was uns rechtmäßig von Gott zusteht, getragen hat. Wir sind alle Höllekandidaten. Da beißt die Maus keinen Faden nach. Das Gericht Gottes ist das Wort Gottes vom ersten Buch Mose an. Wir sehen, Gott wird richten. Und wir laufen darauf zu. Das hat Bienenkopf gesagt. Ich glaube, es war Bienenkopf. War das Bienenkopf? Nee, wen hat der Hahn noch am Lebensende? Nicht Bienenkopf, der war das. Vogel. Genau. Den hat er interviewt und der hat sich halt mit 80 bekehrt, der hat diesen alten SPD-Mann. Und der hat dann gesagt, Herr Hahne, das wichtigste Datum, auf das wir zulaufen, ist das letzte Gericht. Unwahrscheinlich, aber das ist die Wahrheit. Das wird auch kaum noch von den Dichter. Das letzte Gericht und das ganze Evangelium ist nur zu verstehen auf diesem Hintergrund. Das sagt Paulus. Er fängt auch im Römerbrief so an. Er fängt mit dem Gericht Gottes an. Er sagt, das Zorn Gottes ist offenbar über alles, alle Gottlosigkeit. So fängt er an, das Evangelium zu erklären. Und der Zorn Gottes ist nicht, dass Gott jetzt bösartig ist oder böse oder wütend oder irgendwie. Das Zorn Gottes ist keine Emotion Gottes, wo er jetzt einfach mal, sagt, jetzt reicht es mir irgendwie, jetzt mache ich alles hey. Nein, der Zorn Gottes ist sein Zorngericht, sein rechtmäßiges Gericht über Sünde. Und das ist das, worauf es zuläuft. Und das ist das, was Gott kommen sieht. Und das ist das, wo Gott weiß, was mache ich sage das jetzt menschlich, um meine geliebten Geschöpfe da rauszureißen aus dem Gericht, was kommen muss und kommen wird. Und Gott kann eben nicht schlimm machen und sagen, ist alles nicht so schlimm. Mach mal doch einfach Schwamm drüber. Nein, Gott kann es nicht. Und Gott wird es nicht. Weil er hört dann auf, Gott zu sein, wenn er Sünde akzeptiert. Er wird es nicht tun. Er macht sich nicht eins mit dem Teufel. Bei der Schöpfung, der erste Satz, er schied Licht und Finsternis. Er gehört ins Licht, die Finsternis hat mit ihm nichts zu tun und wir gehören leider in die Finsternis. Wie kriege ich die da raus? Jesus ist die Antwort. Und Jesus, dass er Sünde getragen hat für uns, ist nicht, ja, damit wir leichter sind und wir auch irgendwie mit unserer Vergangenheit klarkommen und psychologisch irgendwie Relief haben. Ja, jetzt geht es mir irgendwie besser, ich habe Vergebung. Nein, Vergebung ist ein Akt der Neuschöpfung, wo Gott sagt, das Alte ist vergangen. Jesus hat es bezahlt, er hat getragen, er hat den Tod, ist den Tod gestorben, der dich erwartet. Ja? Der dich rechtmäßig erwartet, denn da ist er durchgegangen. Das Evangelium ist, Jesus ist gestorben, begraben, auferstanden. Und für dich bedeutet das, wie wirst du gerettet? Sterben musst du nicht mehr im physischen Sinn. Ja? Aber du gibst dein Leben Jesus. Und es wird an dir vollzogen. Das ist übrigens Taufe. Ja? Taufe ist nichts anderes, als dass diese Bewegung, Tod, Grab, Auferstehung, an deinem Menschsein vollzogen wird. Das ist das, was Taufe bedeutet, nach der Bibel. Grab, Auferstehung. Grablegung ins Wassergrab, zum Glück nicht in die Erde, aber ins Wassergrab und auf raus zu einem neuen Leben. Und das ist eine starke geistliche Proklamation. Das ist nicht nur einfach ein Bild oder so. Sagen wir nach Gottes Wort, genauso wie das Abendmahl, was Reales ist, die Taufe, was Reales. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber das Evangelium ist das. Warum sage ich das so ausführlich? Das muss im Zentrum sein. Auch von Prophetie. Das muss im Zentrum der Herzen der Propheten sein. Der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu, sagt die Offenbarung. Das ist im Zentrum. Alles, was das aus dem Zentrum rückt, bringt eine Schieflage. Und es kann passieren, dass schlimme Dinge ins Zentrum gehen. Es kann aber auch sein, dass gute Dinge stattdessen ins Zentrum gerückt werden. Ja? Ich glaube, das ist für uns die größere Gefahr. Ja? Wir haben entdeckt, Gott spricht, wir haben entdeckt, Gott heilt, Gott befreit, Gott versorgt, Gott tut all diese Dinge. Das war oft völlig weg in der Verkündigung. Das ist aber Teil des Wortes Gottes. Absolut. Die nachfolgenden Zeichen, die Jesus beschreibt. Geht hin, das sind die Zeichen. Paulus sagt, ich habe euch das Evangelium verkündigt in aller Geduld mit allen Zeichen und Wundern eines Apostels. Ich habe das gemacht und er zeigte drauf. Jesus sagt, wenn ihr mir nicht glaubt um meine Worte, glaubt mir um der Wunder willen. Wunder sind Teil dessen, was Gott tut. Halleluja!
Ja.
Das ist die Wahrheit. Und Befreiung. Ich habe selber Befreiung gebraucht. Halleluja. Ich habe auch schon Heilung erlebt. Das ist so gut, wenn man sieht, Gottes Kraft kommt durch und er zeigt sein Herz. Ja. Aber das ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Und es kann passieren, dass, weil das gut ist, der Feind was Gutes nimmt und das in unser Zentrum tut. Und dann hast du sozusagen Verkündigung, du sagst, naja, Vergebung des Sünden, das haben wir doch schon alles hinter uns gelassen. Das brauchen wir doch alles nicht mehr so. Kreuz, wir haben ein Kreuz, das leere Grab. Nein, wir brauchen immer noch das Kreuz. Paulus verdichtet seine Botschaft, wo er sagt, ich bin gekommen, habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Er ist nie darüber hinweggegangen, obwohl er natürlich Auferstehung verkündigt, überhaupt keine Frage, aber er lässt nicht das Kreuz hinter sich, weil das Kreuz da drin verdichtet sich nochmal wieder die Botschaft des Evangeliums. Deswegen, gute Sache, wir wollen die ganze Sache, aber die dürfen nicht das Zentrum verrücken. Die müssen zugeordnet bleiben. Da müssen sie sein. Die müssen da sein. Ich will, dass die da sind. Ich will, dass die ihren Raum haben. Ich merke, Gott fordert uns immer wieder heraus. Betet für die Kranken, wenn wir in Afrika sind. Betet für die, betet für Befreiung. Macht das alles. Der Heilige Geist muss Raum haben zu wirken. Aber das Zentrum unserer Message ist was anderes. Und das Problem ist, wenn das in Schieflage kommt, dann kommt alles in Schieflage. Ja, Das Leben, nee, ist nicht nebensächlich. Wenn das, was auch noch gut ist, ins Zentrum kommt, dann bist du einen Schritt von der Irrlehre. Und das ist, glaube ich, für die Zukunft für uns wichtig, wenn wir Falsches beurteilen wollen. Wir müssen beides sehen. Falsch ist, komplett das Wirken des Heiligen Geistes zu leugnen. Ist falsch. Es ist falsch. Aber falsch ist eben auch zu sagen, das haben wir jetzt schon überwunden und das brauchen wir eigentlich noch. Das ist nur noch Nebensache, das ist irgendwo im Hintergrund. Und Zentrum ist jetzt das Wirken Gottes heute. Das wird im Zentrum und dann haben wir was Schiefes, dann haben wir was Falsches und da kommt noch mehr Falsches dann rein. Und deswegen glaube ich, ist auch Paulus sich selber gegenüber so scharf, wenn man diese Worte liest. Ich denke, Paulus, was sagst du da? Ist das dein Ernst? Ja? Aber es ist ein voller Ernst im Galaterbrief. Ab Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Er nennt es ein anderes Evangelium, weil was anderes plötzlich im Zentrum ist. Jesus ist nicht weg. Nö, Jesus gibt es da auch noch. Das ist trotzdem ein anderes Evangelium. Und er sagt, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren oder verkehren oder umdrehen oder keine Ahnung. Und dann sagt er dies, wenn aber auch wir, also sein Team, oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Verflucht heißt nicht dieses, ach, ich verfluche dich, sondern verflucht heißt von Gott. Verflucht, von Gott. Gott spricht sein Anathema, du bist draußen. Ja, das heißt es ja. Dann rede ich jetzt Menschen zugebe oder Gott, ja. Also er schließt sich ja selber ein, wenn wir, also ich und meine Leute, wenn wir zu euch kommen und euch was anderes sagen, dann bin ich verflucht. Wenn ich irgendwann mal wahnsinnig werde und zu euch komme und predige euch was anderes, hört nicht auf mich. Das sagt er denn. Ist das nicht der Hammer? Ja, er schließt sich tatsächlich selbst ein. Und er sagt auch, ein Engel vom Himmel. Ja. Euch etwas anderes als Evangelium sagt. Und wie gesagt, das Evangelium, was falsche Evangelium ist, das wird ja dann klar, heißt nicht, Jesus gibt's nicht. Das heißt bloß, naja, du brauchst auch noch was anderes, du musst auch noch beschneiden, du brauchst noch dies und jenes. Und naja, und das ist ja austauschbar, was dann das Evangelium aus dem Zentrum rückt. Das kann ja dann alles Mögliche sein. Ja? Er ist da an der Stelle kompromisslos. Und diese Kompromisslosigkeit, sage ich mal, dieses Stück weit, diesen Eifer um das Evangelium, den glaube ich, den braucht man, wenn man einen prophetischen Spirit hat. Also den möchte ich euch irgendwie gerne vermitteln, dass man für das Evangelium kämpft, dafür lohnt es sich sogar zu sterben. Und obwohl wir das andere nicht loslassen, das lassen wir auch nicht los. Auf gar keinen Fall lassen wir die Dinge los, die Gott heute tut. Ich mache diesen Gegensatz auf, weil ich entdecke, dass das oft in den Kreisen, wo ich auch verkehre, ins Zentrum kommt. Da kommen andere Dinge ins Zentrum. In Afrika ist es dann, das riesige Thema in Afrika ist Blessing. Blessing, Blessing, Blessing. Success, Blessing. Prosperous, be prosperous, be blessed. How do I get the blessing of God? Wenn du ein Seminar hast, how do I get the blessing of God? Du hast ein volles Haus. How can I prosper? Prosper with God. How will you be successful in your life?
Wohlhaben
oder einfach Detail oder Superwörter. Ja, Prosperous heißt auch Wohlstand. Oder machst eine Healing Conference voll, ja, und da werden auch nicht mehr Leute geheilt. Das ist tatsächlich so. Oder Befreiungskonferenz, die gehen aus der Tür, die werden hier befreit, gehen aus der Tür wieder raus und stellen sich dann wieder an. Ja. Und weil das Zentrum nicht mehr klar ist. Ja. Und bei uns sind es dann vielleicht andere Sachen, ja. Da ist dann, das ist dann austauschbar, damit ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber ich denke, für uns zur Unterscheidung von Echtem und Falschem ist das, glaube ich, ein wichtiger Baustein, dass das in unserem Herzen ist. Das Evangelium ist, der Christus ist für unsere Sünden gestorben, begraben und auferstanden in den Schriften. Und das lasse ich nicht aus dem Zentrum rücken, weil daran hängt alles. Wenn das aus dem Zentrum raus ist, dann bin ich auf meinem Weg in die Hölle. Und da will ich nicht hin, ja. Und wenn das im Zentrum ist, dann fallen die anderen Sachen an ihren richtigen Ort. Heilung, Befreiung, Wohlstand, Führung Gottes, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes alles fällt dann an die richtige Stelle und hat dann da seinen Platz und muss da sein. Das will ich auch haben, ja. Weil das führt dann wieder zurück oder weist wieder hin auf den Kern, wenn es an der richtigen Stelle ist. Man weist diese Dinge nämlich wieder auf den Kern. Und deshalb sind die auch so wertvoll. Amen.